Willkommen bei Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina.
Und ich bin Jan. Und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche. In dieser Folge habe ich mit Dr. Ellie Katharina Pohlkamp des European Council on Foreign Relations zur Zeitenwende auf Japanisch geredet, denn auch dieses Land erlebt eine zunehmende Veränderung der Sicherheitslage und reagiert darauf.
Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den Nachrichten. In Indien war einiges los. Der Raisina-Dialog, Treffen der Finanz- und Außenminister der G20 und ein Staatsbesuch von Olaf Scholz. Beginnen wir mit dem Raisina-Dialog, der eine renommierte Konferenz zur Geopolitik und Weltwirtschaft ist, die vom indischen Außenministerium und der Observer Research Foundation ausgerichtet, aber auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indien mitfinanziert wird. In der Regel ist diese Konferenz sehr hochrangig besucht. An dieser Stelle vielen Dank an meine Kollegin Isabel Weininger, die vor Ort war und Bericht erstattet hat. Außerdem könnt ihr auch nochmal das Interview von ihr zu Südostasien aus Episode 8 nachhören. Jetzt aber zurück zum Raisina-Dialog. In über 50 Panels wurde eine Vielzahl von Themen der Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik adressiert. Dabei versteht sich das Gastgeberland Indien als Vertreter des globalen Südens und auch als Repräsentant der Entwicklungsländer, was sich bei der Themensetzung und der Gästeliste widerspiegelte, gerade auch im Vergleich mit der Münchner Sicherheitskonferenz, die gerade im Januar stattfand. So wurde zum Beispiel die Reform internationaler Organisationen gefordert und beim Nexus von Klimawandel und Wirtschaftsentwicklung festgestellt, dass die Entwicklungsländer nicht bereit sind, die hohen Anforderungen von Industriestaaten auf Kosten ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu erfüllen. Stark vertreten war auch der Quad, also der Quadrilateral Security Dialog, durch die Außenminister der Mitgliedstaaten Australien, Indien, Japan und der USA, die ihre vertiefte Zusammenarbeit bekräftigten. Auf den verschiedenen Panels, die sich mit dem Bündnis befassen, wurde das Engagement überwiegend begrüßt und ihm viel Potenzial zugeschrieben. Insgesamt war ASEAN, also die südostasiatischen Länder, kaum vertreten. Ebenso wie die chinesischen Vertreter, die nur in geringer Zahl anwesend waren. Das Narrativ gegenüber China war überwiegend kritisch und das Land wurde als Herausforderung dargestellt und nicht mehr als Chance gesehen wie noch vor einigen Jahren. Nicht unkommentiert lassen möchten wir auch den polarisierenden Auftritt des russischen Außenministers Sergei Lavrov, der die Zuhörenden dazu brachte, unter anderem durch Lachen oder Klatschen Zustimmung oder Unmut zu zeigen, während der Außenminister den Moderator teils unfreundlich anging. Im Raum war aber nicht nur Ablehnung, sondern anders als in einigen Medien berichtet, auch Zustimmung zu spüren. So war das Lachen nicht nur ein Auslachen, sondern teils auch positive Bestärkung, zum Beispiel bei Lavrovs Interventionsvergleich mit Afghanistan oder im Irak. Die Spaltung über den russischen Krieg gegen die Ukraine wurde generell auf der Konferenz deutlich. Während Josef Borrell, der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, den Krieg als die größte Herausforderung für die globale Ordnung nannte und weltweite Einheit gegenüber Russland forderte, wurde die Aussage des indischen Außenministers, dass Europas Probleme nicht die Probleme der Welt seien, von vielen Teilnehmenden geteilt und vertreten. Dieses Zerwürfnis wurde auch bei den Außenminister- und Finanzministertreffen der G20 deutlich, dessen Vorsitz dieses Jahr Indien hat. Letzteres fand am 24. Februar statt, an dem sich die russische Invasion der Ukraine jährte. Das Motto der indischen Präsidentschaft für die G20 2023 ist »Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft«. Allerdings endeten beide Treffen ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung, da sich Russland und China den Formulierungen zum Ukraine-Krieg nicht anschließen wollen. Also in diesen Treffen zumindest wurde das Motto Indiens nicht erfüllt. Last but not least, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war auf Staatsbesuch in Indien. Auch hier war der russische Krieg gegen die Ukraine Thema, aber es ging auch um die Erhöhung von Investitionen durch über 1.800 deutschen Firmen im Land, den Einsatz für ein EU-Indien-Freihandelsabkommen, die Anwerbung von IT-Experten von Indien nach Deutschland und eine engere Rüstungskooperation, denn das im Bereich Rüstung stark von Russland abhängige Indien ist offenbar am Erwerb von deutschen U-Booten interessiert.
Ja, vielen Dank, Alina, für den Bericht aus Indien. Darüber hinaus haben viele Asien-Beobachter in diesen Tagen auch nach China geblickt, beziehungsweise tun das immer noch. Denn dort laufen seit vorigem Wochenende die sogenannten zwei Sitzungen, das ist frei aus dem Englischen two sessions übersetzt, einmal der Kongress des höchsten politischen Beratungsgremiums des Landes, dem sogenannten Chinese People's Political Consultative Conference, sowie die entscheidendere jährliche gesetzgebende Versammlung, der Nationale Volkskongress, stattfindet. Der Nationale Volkskongress ist auch noch nicht zu Ende, der geht noch bis in die nächste Woche, aber einige Eckpunkte sind bereits klar, von denen ich jetzt schon mal berichten kann. Zunächst sind Beobachter sich einig, dass die Macht von Präsident Xi gefestigt ist. Das war erwartbar, aber insbesondere jetzt nochmal daran zu sehen, dass er sich nun offiziell für eine dritte Amtszeit zum Präsidenten der Volksrepublik hat bestimmen lassen. Das war eine Formalisierung der Entscheidung, die bereits im Oktober gefallen ist. Aber eben auch durch die Wahl von Li Chang zum Premierminister, der für manche so ein bisschen dafür steht, dass Loyalität zu Xi das wichtigste Gut derzeit ist, um politisch nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Es wurden bei diesem Nationalen Volkskongress dazu auch einige andere Regierungsposten vergeben. Das passiert alle 5 Jahre. Aber ohne da jetzt zu genau ins Detail zu gehen, ist die übergeordnete Nachricht hier, denke ich, eben auch genau die. Salopp gesagt, Präsident Xi ist unangefochten der Boss der Partei und die Partei ist das absolute Zentrum der politischen Macht in China. Aufmerksamkeit gab es auch um eine Erhöhung des Militärbudgets um etwa 7%. Was nicht ungewöhnlich ist, denn China erhöht in diesem Bereich schon seit 10 Jahren um etwa die gleiche Prozentmarke, 10%. Für kritische westliche Beobachter oder generell kritische Beobachter geht es oft aber eher darum, ob das wirklich die tatsächlichen Zahlen sind oder ob China nicht tatsächlich hinter vorgehaltener Hand viel mehr ausgibt. Aber das lasse ich mal dahingestellt. Der neue offizielle Militärhaushalt der Volksrepublik ist nun etwas mehr als ein Viertel von dem der USA. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Sitzungen auch immer wichtig, als dass auch die Wachstumsziele für das laufende Jahr bekannt gegeben werden. Das setzt natürlich Signale und hier hat man nun 5% des Bruttoinlandsprodukts als Wachstumsziel für 2023 angegeben, was signalisiert, dass man kein fantastisches Wachstum erwartet, aber doch mit dem Ende der Zero-Covid-Politik wieder sehr hohe, sehr solide wachsen will, nachdem man 2022 nur 3% erreicht hat, was im Übrigen das damals gesetzte Ziel von 5,5% verpasst hat. Und das will man natürlich nicht wiederholen. Wen das noch weiter interessiert, dem kann ich den Länderbericht von unserem Kollegen aus Peking, Johann Fuhrmann, empfehlen, der dazu geschrieben hat. Und diese Länderberichte, die man auf der KAS-Webseite oder einfach bei Google KAS-Länderberichte eingibt, findet, sind ohnehin sehr, sehr interessant. Dort gibt es auch den, von dem Alina und ich in der letzten Folge gesprochen haben, zu der ISEAS-Studie zum State of Southeast Asia. Den Link zu diesen beiden Berichten werden wir auch unten in die Beschreibung stellen.
Dann blicken wir auch nach Südkorea, denn die südkoreanische Regierung hat die Einrichtung einer Stiftung angekündigt, die die südkoreanischen Opfer der Zwangsarbeit unter der 35-jährigen japanischen Kolonialherrschaft über Südkorea von 1910 bis 1945 entschädigen soll. Die Finanzierung dieser Entschädigung sollen nach diesem Plan südkoreanische Unternehmen übernehmen, die von japanischen Reparationszahlungen unter einer Vereinbarung aus dem Jahr 1965 profitierten. Und genau darin liegt laut Kritikern das Problem. Der oberste Gerichtshof in Südkorea hatte 2018 Entschädigungen von japanischen Firmen gefordert. Die japanische Regierung ist jedoch der Meinung, dass alle Entschädigungszahlungen in Bezug auf die Zwangsarbeit bereits 1965 geleistet wurden, als die beiden Länder ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnahmen. Kritikern zufolge müsse die Entschädigung aber von japanischen Unternehmen oder der Regierung erfolgen. Außerdem wird eine angemessene Entschuldigung und ernsthafte Aufarbeitung der Kolonialverbrechen von Japan gefordert. Zwar hat die japanische Regierung in der Vergangenheit offizielle Entschuldigungen ausgesprochen und auch 2015 neue Zahlungen für die sogenannten Comfort Women getätigt. Diese gehen den südkoreanischen Opfern aber nicht weit genug. Generell hat eine umfassende Aufarbeitung in Japan bisher nicht stattgefunden, was auch dadurch deutlich wird, dass offizielle Entschuldigungen in der Vergangenheit innerhalb Japans von bestimmten Gruppen und politischen Lagern als zu weitgehend kritisiert wurden. Etwa 780.000 Menschen in Südkorea wurden durch Japan in der Kolonialzeit zur Zwangsarbeit verpflichtet. Hinzu kommen Zehntausende bis Hunderttausende, die Zahl ist nicht klar, südkoreanische Frauen und Mädchen, die als sogenannte Comfort Women zu Sexsklavinnen des japanischen Militärs gemacht wurden. Und für diese wurde eben 2015 eine separate Vereinbarung für Reparationszahlungen vereinbart. Aber dennoch in Bezug auf die brutale Kolonialvergangenheit sind die Gräben zwischen beiden Ländern tief und reißen immer wieder ein. So zum Beispiel über die Errichtung von Denkmälern in Gedenken an Opfer der Zwangsprostitution, die in Südkorea und in anderen Ländern errichtet wurden und dessen Entfernung immer wieder von der japanischen Regierung gefordert wird, wie zum Beispiel auch im letzten Jahr in Bezug auf die Statue in Berlin-Mitte beim Aufeinandertreffen von Olaf Scholz und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida. Während der aktuelle Versuch der südkoreanischen Regierung, die Beziehungen mit Japan angesichts der ja wirklich brenzlichen gemeinsamen sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Region zu normalisieren, von den USA begrüßt wird, wird er innenpolitisch als Tausch der Würde der Opfer gegen politische Ziele stark kritisiert. Vom Westen werden Südkorea und Japan als Wertepartner in Asien gesehen, deren verstärkte Kooperation im Sicherheitsbereich begrüßt würde. Diese Kooperation fand und findet bereits statt, zum Beispiel in Form der trilateralen gemeinsamen Militärübungen letztes Jahr, den ersten solchen Übungen seit 5 Jahren gemeinsam mit den USA. Außerdem sind beide Länder natürlich auch sehr stark von der zunehmenden Aggression Nordkoreas betroffen. Daher arbeiten beide Länder auch in diesem Bereich zusammen, aber eben nicht so intensiv wie befreundete Staaten dies tun würden, denn dafür ist die gewaltsame Vergangenheit einfach noch zu präsent.
Ja, dann zum Abschluss noch einmal kurz nach Südostasien. Der Vollständigkeit halber möchte ich Vietnam erwähnen, denn Alina hatte vor einigen Wochen berichtet, dass der Präsident sein Amt im Zuge einiger Korruptionsvorwürfe räumen musste. Und nun, genauer gesagt am 2. März, hat die Nationalversammlung einen neuen Präsidenten, Phu Phan Thong, gewählt. Präsident Thong ist mit 52 Jahren noch sehr jung für diese Position und Beobachter werden hier ein genaueres Auge auf ihn werfen, da er auch als zukünftiger Kandidat für die mächtige Position des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei gehandelt wird. Dann aus Kambodscha kam eine Nachricht, die so ein bisschen die Schwierigkeiten für Europa in der Zusammenarbeit mit Kambodscha darstellt. Ganz ähnlich, wie ich in der vorigen Episode im Zuge des Steinmeier-Besuchs erwähnt hatte. Denn dort wurde vergangene Woche Kem Sokha, der Gründer einer mittlerweile aufgelösten Oppositionspartei und oft so ein bisschen als Gegenspieler zum Premierminister Hun Sen dargestellt, zu 27 Jahren Haft wegen Staatsverrat verurteilt. Kem Sokha steht nun erst einmal unter Hausarrest und das im Übrigen auch nicht zum ersten Mal und ist bis aufs Weitere von der Teilnahme am politischen Prozess im Land ausgeschlossen. Gerade mit Blick auf anstehende Wahlen im Juli kritisieren viele Beobachter, der Prozess sei politisch motiviert und nicht fair gewesen. Sokha selber ist in Berufung gegangen. Premierminister Hun Sen hat auf diese Kritik reagiert, indem er sagte, dass die Einmischung aus dem Ausland in diese Dinge nicht akzeptabel sei und sogar gefährlich für den inneren Frieden Kambodschas sei. Wir schauen natürlich weiter zu und beobachten auch genauer den Spielraum von Opposition und Zivilgesellschaft, wenn es dann jetzt bald in die heiße Phase vor den Wahlen im Juli geht.
Vielen Dank, Jan. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter KASPDA oder unserer Webseite kas.de/politikdialogasien folgen. Die Nachrichten hört ihr von uns wieder in 2 Wochen, aber hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem Interview mit Frau Dr. Pohlkamp zu Japan. Viel Spaß dabei!
Dr. Ellie Pohlkamp ist Visiting Fellow am European Council on Foreign Relations und sie ist Expertin für Japan, insbesondere für japanische Außen- und Sicherheitspolitik. Und darüber wollen wir heute reden. Frau Pohlkamp, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen im Interview bei Asien Aktuell.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Wir sprechen heute, wie gesagt, über Japan, insbesondere über Veränderungen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, die in der jüngeren Vergangenheit für sehr viel Aufmerksamkeit unter Beobachtern gesorgt haben. Im Dezember letzten Jahres, ich erinnere mich, hat Tokio eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht und Japan möchte in den kommenden Jahren seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen. Zudem gibt es eigentlich, seit ich mich erinnern kann, Diskussionen darüber, ob man die Verfassung des Landes ändern sollte. Und auch da habe ich das Gefühl, es ist etwas mehr Schwung in der Debatte. Darüber können wir im Einzelnen gleich nochmal sprechen. Aber generell, um überhaupt diese Veränderung zu erkennen bzw. einschätzen zu können, müssen wir natürlich beim Status quo anfangen. Also fange ich mal so an. Was sind eigentlich die wesentlichen Merkmale japanischer Außen- und Sicherheitspolitik jetzt und inwiefern sind die besonders?
Ja, also Japan steht grundsätzlich für den Erhalt der internationalen regelbasierten Ordnung und teilt insbesondere mit vielen industrialisierten Demokratien die Grundwerte von Freiheit und Demokratie. Japan und die Nationen haben grundsätzlich das gemeinsame Interesse an der Aufrechterhaltung und Entwicklung des Freihandels und der Marktwirtschaft. Und für Japan ist ein Kernpunkt seiner Außenpolitik eine starke Solidarität und enge Zusammenarbeit mit diesen westlichen Demokratien in einem breiten Spektrum politischer und wirtschaftlicher Bereiche zu pflegen. Und eine besondere Säule japanischer Außen- und Sicherheitspolitik ist die Allianz und die Bündnispartnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Japan hat einen Sicherheitsvertrag mit den USA und das ist auch der Eckpfeiler der japanischen Außenpolitik. Die Vereinigten Staaten sind Japans wichtigster Partner in den Bereichen Politik, Wirtschaft und vor allem Verteidigung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und für Japan ist es daher sehr wichtig, enge und gute Beziehungen zu den USA zu pflegen und diese Säule auch nach wie vor standzuhalten. Der zweite Kernpunkt der japanischen Außen- und Sicherheitspolitik ist Diplomatie auf Grundlage der indopazifischen Region und ihrer Indo-Pazifik-Strategie, der Free and Open Indo-Pacific Strategy. Diese gibt es seit 2016, eingeführt wurde sie unter dem ehemaligen Premierminister Shinzo Abe. Und diese steht für den Erhalt der regelbasierten Ordnung, Freihandel und Freiheit der Schifffahrt als Grundlage, was besonders wichtig ist für den Inselstaat Japan und ein ressourcenarmes Land Japan. Dann zum anderen die Sicherung wirtschaftlicher Prosperität durch Konnektivität und Ausbau von Infrastruktur. Und dann drittens den Erhalt von Frieden und Sicherheit durch verstärkte und vermehrte Sicherheitskooperationen mit westlichen Staaten, aber auch vor allem mit Staaten in der indopazifischen Region. Das heißt, es ist einmal ein kooperativ-wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Aspekt in der japanischen Außenpolitik, aber eben auch ein wettbewerbsorientierter politisch-militärischer Aspekt. Und diese beiden Strategien führt Japan seit einiger Zeit parallel. Und wie Sie auch schon gesagt haben, momentan mit einem stärkeren Fokus auf den sicherheitspolitischen Teil.
Ja, sehr spannend. Da würde ich gerne ein bisschen nachhaken. Also zunächst einmal fällt mir auf, wenn ich bei Japan sozusagen auf die Landkarte gucke, die Nachbarschaft Japans lädt nun wirklich nicht gerade dazu ein, in Fragen der Verteidigung nachsichtig zu sein. Also es gibt problematische Nachbarn überall eigentlich. Wir haben natürlich Nordkorea, ein immer und immer mehr raketentestender Schurkenstaat. Wir haben ein sehr zunehmend aggressives China, mit dem man territoriale Streitigkeiten hat. Taiwan ist auch direkt um die Ecke, könnte man sagen. Nicht zu vergessen Russland, mit dem man territoriale Streitigkeiten hat. Mit China und Russland hat man tatsächlich auch mal Krieg geführt. Also man kann von aus japanischer Perspektive nicht gerade behaupten, dass man in einer sehr sicheren Zone sozusagen sitzt. Also da frage ich mich dann, was ist jetzt unlängst in der jüngeren Vergangenheit da passiert, dass man so ein bisschen zu diesem Umdenken kommt? Also warum fokussiert man sich, wie Sie gerade gesagt haben, mehr auf den Sicherheitsbereich? Und was genau sind diese Veränderungen? Was sind die wesentlichen Veränderungen, die Sie so beschreiben würden?
Also grundsätzlich, die sicherheitspolitische Ordnung in Japan hat sich in den letzten Jahren stark verändert, wie Sie es auch schon gesagt haben. Japan sieht sich mit drei Nuklearmächten konfrontiert, China, Nordkorea und Russland. Die sicherheitspolitischen Bedrohungen und die Diskussion darum und inwieweit sich Japan schützt und seine Sicherheitspolitik aufrecht ist, sind keine neue Debatte, sondern tatsächlich eigentlich eine länger währende, schon seit Jahrzehnten existierende Debatte, die jedoch immer relativ schleppend vorangegangen ist, weil man eine sehr pazifistisch ausgerichtete Verfassung hat, das Land sich der Selbstverteidigung zugesprochen hat und demzufolge es immer eine große Debatte war, wie man sich am besten schützt vor möglichen Bedrohungen. Und die Bedrohungen durch China einerseits waren schon immer da und durch Nordkorea auch. Durch Russland hat sich das eindeutig verändert seit dem Krieg der Ukraine. Und man kann auch tatsächlich sagen, dass es zwei Triggerpunkte gab. Zum einen das selbstbewusste Auftreten Chinas, Chinas immer größer werdende militärische Stärke, strategische Herausforderungen im Indopazifik durch China. Und Tokio wächst die Besorgnis, dass China Lieferketten monopolisiert oder instrumentalisiert, Seekommunikationslinien unterbricht, militärisch aufrüstet. Dann seit vorletztem Jahr die sich verstärkte Allianz zwischen Russland und China wird mit großer Sorge in Japan gesehen. Vor allem auch deshalb, weil gemeinsame Seemanöver um Japans Territorium herum abgehalten werden. Und dann natürlich auch diverse Grauzonenereignisse, wo teilweise wirtschaftliche Abhängigkeit von China genutzt wird, um die wirtschaftliche und regionale Architektur in der Region zu verändern. Dann haben wir zum anderen Nordkorea, die immerwährend Raketen abwirft, die teilweise auch tatsächlich über Japans Territorium hinausgeflogen sind, stellen eine unmittelbare Bedrohung dar. Und letzten Endes der Krieg in der Ukraine, der für Japan ein Riesenschock war, weil für Japan ist es ein absolutes No-Go, den Status quo durch militärische Gewalt zu verändern. Das ist etwas, was komplett gegen die Grundwerte steht, für das Japan auch steht und Japans Diplomatie und Außenpolitik steht. Zum anderen, dadurch, dass das passiert ist, dass die Russland und es möglich war, in der Ukraine einzufallen, besteht in Japan auch sehr stark die Sorge, dass das Gleiche unmittelbar vor der eigenen Haustür passieren könnte, sprich, dass China versucht, Taiwan wieder ins Land militärisch zu integrieren und militärisch einzufallen. Und dieser Gesamtprozess, den es schon immer gab, durch China und durch Nordkorea und nun auch verstärkt durch den Ukraine-Krieg und Implikationen, die möglicherweise adaptiert werden könnten in die indopazifische Region, haben letzten Endes den Knackpunkt in Japan hervorgerufen, seine grundsätzliche Sicherheitsstrategie zu überdenken.
Können wir noch einmal genauer auf die Verfassung zu sprechen kommen? Also, das sind natürlich die exogenen Faktoren, die Sie jetzt beschrieben haben. Da würde mich auch noch interessieren, was da eigentlich die Priorität ist aus japanischer Sicht. Also, was sozusagen ist die höchste Bedrohung und wie das angesetzt ist. Aber nochmal zur Verfassung, also aus dem innenpolitischen Blick. Könnten Sie noch einmal charakterisieren, was genau da das Problem ist und wo wir sind in der Diskussion?
Japan hat im Prinzip mit seiner Verfassung den Kriegsverzichtsartikel 9. Sprich, Japan hat sich in der Verfassung verankert, dass es nie wieder seit dem Zweiten Weltkrieg und den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg eine militärische Angriffsmacht wird. Und demzufolge haben sie ihre komplette Sicherheitspolitik und ihr Militär nur auf die Verteidigung ausgerichtet. Also eine reine defensive Struktur und eine defensive Politik. Japan hat schon immer sehr stark versucht, dieses auch einzuhalten und dieses vor allem auch bei seinen Nachbarn im Indopazifik zu verstärken und zu erklären, dass dies auch eingehalten wird, obwohl Japan aus heutiger Sicht gesehen ein sehr großes Militär hat und auch ziemlich gut aufgestellt ist und dies nun auch mit der neuen Sicherheitsstrategie sein wird. Japan hat zum Beispiel, hatte sich an einem selbst auferlegten Ziel orientiert, die Verteidigung niemals über 1% des BIP laufen zu lassen und man so im Sinne der Verfassung keine Macht wird, die eine militärische Bedrohung darstellen könnte. Und mit der neuen Sicherheitsstrategie, die es seit Dezember letzten Jahres gibt, will Japan nun den Verteidigungsetat auf 2% erhöhen in den nächsten 5 Jahren. Und da entstand natürlich erst einmal die Sorge, hoppla, ist das verfassungskonform und kann Japan dadurch seine Selbstverteidigungs, Gedanken beibehalten? Und tatsächlich ist es so, dass die Erhöhung, die stellt keine reale Verdopplung dar, und die Regierung die Berechnungsgrundlagen ändert. Das heißt, Haushaltsposten, die bisher nicht unter dem Verteidigungsetat liefen, werden nun diesen zugesprochen. Und dadurch gab es auch innenpolitisch und vor allem auch aufgrund der immer stärker werdenden Sicherheitsbedrohungen mehr Rückenwind. Das andere ist auch, dass hierbei die Sorge bestand, dass laut Verfassung vor allem neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeiten zum Gegenschlag, das heißt, die den Japan es ermöglichen, Vergeltungsangriffe auf feindlichem Territorium durchzuführen und die Beschaffung und Entwicklung von Raketen mit einer Reichweite von über 1000 Kilometern zu beschaffen, dass das nicht verfassungskonform werde. Jedoch hat Japan bereits 1956 entschieden, dass Gegenanschläge auf Raketenbasen im Dienste der Selbstverteidigung, also nicht offensiv, sondern defensiv, verfassungskonform sind. Und daher wird auch in diesem Fall betont, dass es sich hier nicht um eine offensive Fähigkeit handelt, sondern tatsächlich um eine defensive und vor allem um einen Abschreckungsmechanismus, sprich aktiver Widerstand soll Erfolgsaussichten eines Angriffs mindern. Zu Ihrer Frage, welches die größte Sicherheitsbedrohung ist, die ist für Japan schon immer China gewesen und ist dies auch nach wie vor, vor allem auch gerade jetzt wegen der Taiwan-Diskussion.
Sehr interessant. Vielen Dank. Neben der legalistisch-politischen Diskussion, die Sie jetzt sehr schön skizziert haben, gibt es Zahlen Ihres Wissens nach, wie die Bevölkerung dieser Sache gegenübersteht? Also die werden sich wahrscheinlich weniger mit den verfassungsrechtlichen Fragen auseinandersetzen, ob das nun legal ist oder nicht. Aber mehr ist das eine gute Idee, dass Japan sozusagen militaristischer wird und ein größeres Militär und sowas sich aneignet. Gibt es dazu Zahlen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass die Sicherheitsstrategie nicht nur eine Modernisierung im klassischen militärischen Sinne beinhaltet, sondern tatsächlich soll es eine vielschichtige Modernisierung sein. Das heißt, auch in nicht klassisch militärische Aspekte wie zum Beispiel Technologie, Wirtschaft, Cyberfähigkeit und Nachrichtendienste und nicht nur in der klassischen Verteidigung. Und weil es eben so ein allumfassender Ansatz ist, ist die Zustimmung tatsächlich in der Öffentlichkeit recht gut gewesen. Also laut einer Umfrage 22 im Dezember 22 waren 51% für die Budgetaufstockung und 42% haben diese abgelehnt. Das ist zwar immer noch keine über allem Maßen dominierende Zustimmung, aber für japanische Verhältnisse ist es eine eindeutige Zustimmung und Zahlen, die es davor noch nicht gegeben hat. Gleichzeitig waren 49% dafür, dass auch Japans Rolle in der Allianz mit den Amerikanern verstärkt und erweitert werden sollte, weil eben die Bedrohungsperzeptionen so stark sind. 83% machen sich nämlich tatsächlich Sorgen über einen Angriff und sehen 89% der Befragten dort China als eines der größten Bedrohungen für das Land. Und Russland wird von 90% der Befragten als Bedrohung wahrgenommen, natürlich auch vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegs in der Ukraine. Das heißt, es besteht eine starke und eine moderate Unterstützung und im Verhältnis zur Geschichte eine sehr starke Unterstützung für diese Veränderungen. Und das hat tatsächlich auch wirklich nur der Kishida-Administration den Rückenwind gegeben, die Sicherheitsstrategie so verändern zu können, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Weil wäre die Zustimmung in der Bevölkerung nicht gewesen, ist so eine gravierende Veränderung, wie sie diesmal vonstatten gegangen ist, nicht möglich gewesen.
Sie haben jetzt noch einmal Russland erwähnt und wir haben ja erst am Anfang des Interviews kurz angesprochen. Es gibt tatsächlich territoriale Streitigkeiten zwischen Russland und Japan. Vielleicht könnten Sie da noch zwei, drei Worte zu sagen, was die Erfahrungen Japans mit Russland sind und ob es da irgendwelche vielleicht Verhandlungen oder ob es da irgendwelche Lehren in der Beziehung zwischen Japan und Russland gibt, die eventuell auch für den jetzigen Ukraine-Krieg relevant sind.
Also Lehren im klassischen Sinne würde ich sagen, nein. Denn Japan hat tatsächlich seine komplette Russlandpolitik über Bord geworfen und verändert. Haben sie bis zum Ukraine-Krieg haben sie immer noch versucht, relativ gute diplomatische Beziehungen zu Russland zu führen, vor allem Einmal wegen der Territorialstreitigkeiten um die sogenannten Kurileninseln, die Japan für sich beansprucht, aber Russland ebenfalls für sich. Und dieses Dilemma und diesen Streit gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Russland sieht diesen für gelöst, Japan aber noch nicht. Das andere ist, dass Japan eben auch tatsächlich sehr stark abhängig ist von den Energielieferungen Russlands. Und dadurch hat die damalige Abe-Administration sehr stark versucht, eine möglichst neutrale Diplomatie zu halten, um eben tatsächlich vielleicht noch Erfolge zu erzielen in diesen Territorialstreitigkeiten. Und auch um ein möglichst gutes Verhältnis zu Russland zu haben, um ein sogenanntes Backup zu haben vis-à-vis China, weil sich tatsächlich schon gute Beziehungen zwischen China und Russland angebahnt haben. Und es bestand einfach die Sorge, dass man dann tatsächlich von drei Bedrohungsszenarien konfrontiert ist. Und man hatte versucht, dieses noch möglichst neutral zu regeln. Hat man vor allem auch 2014, nachdem Russland die Krim eingenommen hat, da hat man keine großen Sanktionen eingeführt und auch keine große veränderte Diplomatie. Das hat man halt jetzt im Prinzip alles gekappt. Japan ist als G7-Staat komplett konform mit allen Sanktionen und Regelungen, die G7 gegen Russland eingeleitet haben, hat sehr schnell reagiert, ist Europa sehr schnell zur Hilfe gekommen und auch der Ukraine. Und das ist schon eine sehr starke und eine sehr große Veränderung gewesen, die es bisher in dieser Art nicht gegeben hat. Weil im Prinzip jetzt sämtliche diplomatischen Bemühungen mit Russland oder sämtliche Lösungsversuche, die Kurilen-Inseln-Debatte in irgendeiner Art und Weise zu lösen, in sehr weiter Ferne sein werden.
Ja, die Sorge um eine strategische Partnerschaft zwischen Russland und China zieht sich tatsächlich ein bisschen wie ein roter Faden auch durch meine Interviews. Ich habe unlängst über Indien gesprochen und da haben wir sozusagen eine ähnliche Einschätzung gehört, dass das nicht nur sozusagen in dem politischen Westen und in diesem Lager, zu dem ja auch, wie Sie beschreiben, Japan zählt, eine Sorge ist, sondern auch zum Beispiel in Indien, wo man jetzt gerade zum Ukraine-Krieg ja deutlich neutraler war. Aber das ist eine, ja, da macht man sich Sorgen. Ja. Sehr spannend. Ich würde gerne noch einmal zu Japans Geschichte etwas genereller fragen. Und zwar wir haben jetzt besprochen, was die Bevölkerung von dieser Wende hält und dass es politisch sozusagen, dass man auf dem Weg zu mehr sozusagen wehrhafter Sicherheitspolitik ist. Aber ich gucke mich um in der Region und ich frage mich, welche Länder würden einer solchen Rolle eher skeptisch gegenüberstehen? Japan hat, das muss man klar sagen, nicht nur Freunde in der Region. Wir haben natürlich bereits China, Russland erwähnt, Nordkorea ohnehin, aber die haben sowieso keine Freunde außer vielleicht China. Aber auch Südkorea natürlich hat riesengroße Probleme mit Japan, wie auch andere Länder in Anbetracht des Pazifikkrieges. Also das, was sich sozusagen, was wir als den Zweiten Weltkrieg kennen, sich eben hier in der Pazifikregion abgespielt hat. Da ging die Aggression ja vom japanischen Kaiserreich aus. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Länder sehr skeptisch sind. Was ist da Ihr Eindruck?
Ja, also nicht sonderlich überraschend waren die stärksten Gegenstimmen gegen die neue Sicherheitsstrategie aus Nordkorea und China. Das war natürlich auch ganz klar, da sowohl China wie Nordkorea als eins der Kernbedrohungsperzeptionen in der Sicherheitsstrategie benannt wurden. In Südostasien sind die Reaktionen gemischter gewesen. Zum Beispiel der thailändische Staatssender TBS meinte, dass die neue Strategie vermitteln würde, dass ASEAN jetzt lernen muss, mit einem Japan zu leben, das von Tag zu Tag stärker wird und man noch nicht so genau wusste, in welche Richtung das gehen könnte. Und dass Tokio zwar recht habe, sich gegen China zu verteidigen, aber eben auch äußerst vorsichtig sein müsste, da dieser Trend, wenn er denn unvermindert anhält, auch nach hinten losgehen könnte und dann tatsächlich alte Flammen wieder entfachen könnte. Und auch Südkorea gab vorerst ein sehr gemischtes Echo. Da bezeichnete man die neue Strategie als einen dramatischen Politikwechsel und war auch ein bisschen skeptisch gegenüber Tokios vermeintlich defensiven Absichten beim Ausbau des Militärs. Das relativiert sich momentan, da tatsächlich, wie Sie schon sagten, die bilateralen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan sind sehr angespannt, dies auch seit Jahren. Allerdings, ich würde sagen, ungefähr seit 2 Monaten, und insbesondere seit einem Monat, nähern sich beide Staaten sehr stark an. vor allem auch seit Südkorea seine eigene Indo-Pazifik-Strategie veröffentlicht hat und beide Länder tatsächlich sich ähnlichen Bedrohungen entgegentreten müssen und auch ein bisschen verstanden haben, dass sie sich auch brauchen, um den Indo-Pazifik und die regelbasierte Ordnung zu halten und zu unterstützen. Und daher geht man momentan tatsächlich eher aufeinander zu in einen vorsichtigen Dialog, als tatsächlich nun diese große Skepsis dominieren zu lassen. Die enthusiastischste Unterstützung zur neuen Sicherheitsstrategie kam natürlich von den Vereinigten Staaten. Diese erhoffen sich nun vermehrte und intensivere Kooperationen in Bereichen, die bisher nicht möglich waren und waren natürlich über diese neue Verantwortung, die Japan nun bereit ist zu übernehmen auf dem internationalen Parkett und auch in einer Art und Weise, wie sie es bisher noch nicht gemacht haben, natürlich sehr erfreut. Positiv aufgenommen wurden die Dokumente ebenfalls von Indien, wo der ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater Pradhan sie als ein Modell für andere Nationen, die Probleme mit der chinesischen Kriegslust haben, bezeichneten. Und sogar auch von Taiwan, wo dann die Präsidentin den Schritt ebenfalls sehr begrüßte. Also wir haben einen durchmischten und durchwachsenen Eindruck, der positiver ausfällt, als ich erst einmal mal gedacht hat. Die Skepsis, die ist natürlich da und die ist auch berechtigt. Japan tut allerdings momentan sehr viel dafür, seine Diplomatie und seine Gespräche und auch seine bilateralen Gespräche mit entsprechenden Ländern zu führen, um tatsächlich diese Skepsis beiseite zu räumen und bekräftigt sehr stark den defensiven Charakter seiner Strategie.
Ja, man sieht auf jeden Fall, wie schwerwiegend die Situation ist heutzutage, wenn selbst Japan und Südkorea sich näher zu kommen scheinen, obwohl man natürlich sagen muss, bei dem ja geschichtlichen Hintergrund, den diese beiden Länder haben, ist die Frage, wie lange das dann tatsächlich hält. Aber Japan, Südkorea sind vielleicht noch mal ist vielleicht noch mal ein Thema für einen Podcast, den wir zu einer späteren Zeit aufnehmen können und da noch mal genauer darüber reden. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Für diese Verteidigungspolitik ganz kurz: Wo soll das Geld eigentlich herkommen? Also gerade in Südostasien ist Japan ein sehr, sehr wichtiger Partner für Entwicklungszusammenarbeit und man macht sich Sorgen, wenn das Geld jetzt in die Verteidigung gesteckt wird, dann baut man hier keine Brücken mehr. Gibt es da irgendwelche Planungen zu, wo das Geld herkäme?
Ja, also das ist tatsächlich der größte Punkt, der noch einen sehr großen Klärungsbedarf benötigt. Also in Betracht kommen tatsächlich Steuererhöhungen und die Aufnahme von Schulden und die Umwidmung von Budgets aus anderen Bereichen zugunsten des Verteidigungsetats. Hierbei ist allerdings tatsächlich das Problem, dass wir tatsächlich nur bei Zeiten sehen werden, welche Bereiche dieses neuen Etats und welche Bereiche der Modernisierung priorisiert werden und welche Fähigkeiten es bei der Anschaffung in den kommenden Jahren bevorzugen wird und womit es anfangen wird. Also das ist tatsächlich noch das größte Problem des Ganzen, weshalb wir als Japan-Beobachter natürlich sehr erfreut waren über diesen Wandel, aber der Implementierungsprozess natürlich noch an wirklich viel Arbeit bedarf und eben auch die Finanzierung tatsächlich noch geklärt werden muss, denn diese ist noch nicht geklärt. Und zu Ihrer Frage mit Südostasien: Japan unterstützt Südostasien sehr stark wirtschaftlich und pflegt auch seine Beziehungen zu Südostasien, da diese Länder gerade auch im Sinne ihrer Indo-Pazifik-Strategie sehr relevant sind für Japan. Und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe, wo Japan diese Staaten unterstützt, schließt tatsächlich aber auch erweiterte Sicherheitskooperationen nicht aus. Also das ist auch ganz im Sinne von Japans Volksstrategie. Zum einen die wirtschaftlichen Verflechtungen, wirtschaftlichen Beziehungen im Sinne der regelbasierten Ordnung zu pflegen, aber gleichzeitig auch neue Sicherheitskooperationen zu schaffen und Länder auch dementsprechend zu unterstützen. Und gerade Länder wie Indonesien, Vietnam und Thailand sehen sich genauso bedroht, vor allem in maritimen Konflikten durch China wie Japan auch, und sehen da in Japan einen ganz guten Verbündeten, auch in sicherheitspolitischen Bereichen oder eben in der maritimen Sicherheit mit Japan zusammenzuarbeiten oder eben auch tatsächlich im Cybersicherheitsbereich, wo Japan zum Beispiel Thailand sehr stark unterstützt hat und dort ein Zentrum für Cybersicherheit in Bangkok finanziert hat. Also das eine schließt das andere nicht aus und läuft parallel und ist auch tatsächlich im Sinne der VoIP-Strategie so gedacht und auch sehr wichtig. Das ist ein Kern der japanischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Vielen Dank, da wird man sich in Südostasien freuen. Danke für die Punkte, Frau Pohlkamp. Lassen Sie uns den Blick dann zum Ende noch einmal nach Europa und Deutschland richten. Wo stehen deutsch-japanische Beziehungen, beziehungsweise EU-Japan-Beziehungen? Und was sind die wichtigsten Aspekte und wohin sehen Sie die sich entwickeln in näherer Zukunft?
In den letzten Jahren, insbesondere seit der damaligen Trump-Regierung, haben sich die japanisch-europäischen Beziehungen sehr stark verbessert und sehr stark erweitert. Japan und die EU sind durch zahlreiche Abkommen miteinander verbunden. Einmal das strategische Partnerschaftsabkommen, das große Freihandelsabkommen. Japan und die EU sind erster grüner Allianzpartner. Sie haben eine Konnektivitätspartnerschaft für Infrastrukturkooperationen. Die EU ist Japans drittgrößter Handelspartner. Und gerade im letzten Jahr wurde ein Digitalabkommen unterschrieben, wo große Zusammenarbeit im Bereich von Lieferketten, Halbleitern, sicheres 5G und 6G, gemeinsame KI-Ethik, Cybersicherheit, interoperable Standards und digitaler Handel gefördert werden sollen. Also Japan-EU-Beziehungen sind sehr gut, sind sehr ausgeprägt, gerade eben auch durch noch einmal verbessert und größere Anknüpfpunkte durch die Indo-Pazifik-Strategie der EU, da eben auch die EU den Indo-Pazifik für sich als strategische Region entdeckt hat und hierbei Japan ein Kernpartner, ein westlich orientierte Demokratie ist, mit der sie sehr gut zusammenarbeiten können und möchten und tatsächlich dies auch im sicherheitspolitischen Bereich tun, im Rahmen der Möglichkeiten, die die EU bietet. Was die japanisch-deutschen Beziehungen betrifft, auch diese haben sich sehr positiv entwickelt in den letzten 2 Jahren, insbesondere seit Bundeskanzler Scholz den Fokus ein bisschen mehr auf Japan gerichtet hat im Vergleich zur damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bundeskanzler Scholz hat seinen ersten Antrittsbesuch in Ostasien in Japan gemacht. Das hatte sehr viel Gewicht. Gleichzeitig hat auch Deutschland eine Indo-Pazifik-Strategie. Und die Konsultationen der Außen- und Verteidigungsminister zwischen Japan und Deutschland sind seit 2021 auf eine nächste Ebene gebracht worden. Neben den vielen wirtschaftlichen Verflechtungen, die Japan und Deutschland haben. Also seit 2021 finden jährlich 2+2-Konsultationen statt. Wir haben mittlerweile ein neues Geheimschutzabkommen zwischen Deutschland und Japan, was wichtige Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Nachrichtendienste, Rüstung, Technologie und Cybersicherheit bietet. Und gleichzeitig werden in diesem März ein neuer Rahmen regelmäßiger, hochrangiger Treffen geschaffen, die ein bisschen über das derzeitige 2+2-Format hinausgehen sollen. Und dort sollen neben den Staats- und Regierungschefs beider Länder nun auch Kabinettsmitglieder einbezogen werden, die tatsächlich auch für die Bereiche wie Wirtschaft und Finanzen zuständig sind. Und hierbei haben natürlich China und der Krieg in der Ukraine sind zentrale Themen, sowohl für Deutschland wie auch für Japan. Deutschland hatte letztes Jahr die G7-Ratspräsidentschaft, Japan hat sie dieses Jahr. Das bedeutet auch viel enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan. Neben wirtschaftlichen Fragen stehen auch Ernährungssicherheit und Klimawandel ganz oben auf der Agenda. Und man denkt darüber nach, die Zusammenarbeit vor allem in der Entwicklung von Wasserstoff und grünen Energiequellen aufgrund der vielen Erfahrungen mit Energiesicherheit nun seit dem Ukraine-Krieg bilateral zu verstärken. Also grundsätzlich sind die Beziehungen Japans zu Europa und zu Japan sehr gut.
Sicherlich kann man dann auch Notizen zu einer Implementierung einer Zeitenwende austauschen. Ich notiere mir, dass wir neben Japan-Korea-Geschichte auch dann vielleicht nochmal einen weiteren Podcast aufzeichnen zu Deutschland und EU- und Japan-Beziehungen, denn dort gibt es ja offenkundig sehr, sehr viel zu besprechen. Ich danke sehr, sehr herzlich für diesen tollen Überblick. Wie üblich im Asien aktuell Podcast möchte ich allerdings mit einer persönlicheren Frage abschließen und würde von Ihnen ganz gerne wissen, was Sie an Japan denn ganz besonders bemerkenswert finden und was Sie vielleicht auch mal dazu überzeugt hat, Japan-Experten zu werden.
Also überzeugt hat mich, Japan-Expertin zu werden, tatsächlich meine Erfahrungen als Schülerin auf einem Schüleraustausch in der 9. Klasse. Das war mein erster Kontakt mit Japan, da ich das große Glück hatte, auf einer Schule zu sein, wo ich auch schon Japanisch lernen durfte. Und somit habe ich recht früh schon viel Zeit in Japan als Schülerin verbracht, hatte eine wundervolle Gastfamilie, die mich wirklich so positiv und herzlich aufgenommen hat und mir den Zugang zu Japan und zu dem Land sehr einfach gemacht hat. Und dadurch, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nein, das möchte ich weitermachen. Mir hat es so gut gefallen und es ist sicherlich eine ganz andere Kultur, aber ich habe Japan als sehr entgegenkommende Kultur wahrgenommen, selbst wenn man als Europäerin hinkommt, sehr offen, wenn man auch auf sie zugeht und sehr hilfsbereit und sehr freundlich und kann das über die vielen, vielen Jahre, wo ich mich nur mit dem Land beschäftige, auch immer wieder nur bestätigen. Es ist immer eine Reise wert.
Frau Dr. Polkamp, vielen Dank. Das war ein faszinierendes Gespräch und ich hoffe sehr, wir hören uns nochmal wieder, um über die genannten anderen Themen zu sprechen. Wiederhören.
Gerne, ich danke Ihnen.